In dieser Folge vom Postfinanz-Podcast reden wir über Pizza und vor mir steht eine Pizza mit einem wunderbar luftigen Teig. Obendrauf Tomatensauce, geschmolzene Mozzarella und es duftet nach frischem Oregano. Jetzt frage ich euch natürlich, warum Pizza in einem Postfinanz-Podcast? Es ist ganz einfach. Wir springen zurück ins Jahr 2010 und zwar am 22. Mai hat ein US-amerikanischer Programmierer namens Laszlo Hanyets 10'000 Bitcoin ausgegeben für zwei Pizzen von Papa John's Pizza.
How did you get this idea to trade Bitcoin for pizza?
I just honestly thought it would be really cool if I could say, hey, I just traded this, you know, open source internet money for a real world good. And I thought, you know, what better thing than food? Food is a basic necessity. And, you know, pizza, every geek understands pizza.
Diese Transaktion gilt als die erste dokumentierte kommerzielle Transaktion mit Bitcoin. Mein Gast ist der Dr. Alexander Thoma, Head of Digital Assets bei der PostFinance. Er und sein Team sind die Architekten hinter dem gesamten Krypto-Angebot, das PostFinance seit dem Februar 2024 anbietet. Alex, willkommen.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Du schaust mit gierigen Augen auf die Pizza über. Was gehört auf eine richtig gute Pizza an einem Bitcoin-Pizza-Day für dich?
Kein Bitcoin, logischerweise, aber meine Lieblingspizza ist Al Tonno. Darum spielt es keine Rolle an welchem Tag, dass es ist. Es darf jeder Tag sein.
Jetzt feiern wir heute den Bitcoin Pizza Day ohne Tonno für dich. Du darfst du morgen wieder deinen Tonno auf Pizza drauf tun. Was bedeutet der Bitcoin Pizza Day heutzutage?
Eigentlich der vier Tage von der gesamten Community. Es hat zwar keine technischen Auswirkungen, wie ein Halving zum Beispiel, das wir jetzt gerade hatten, wo auch vier Jahre ist circa. Aber es ist doch das Datum, das die meisten eigentlich fett im Kalender markiert haben, wo relativ viel passiert, was viele Events gibt, viele Happenings, Vorträge rundherum, wo einfach ein Community-Event-Tag ist.
Und alle Pizza-Jolos weltweit, die freuen sich auf jeden Fall. Wie hat sich dann der Wert von Bitcoin seit dem Bitcoin-Pizza-Day verändert? 10'000 hat er ja damals ausgegeben, oder?
Er hat 10'000 Bitcoin zahlt für zwei Pizzen, damals Gegenwert, glaube ich, ca. $40. Heute ein bisschen mehr Wert. Der Wert ist dokumentiert. Steht jetzt ca. bei $65'000. Damals natürlich viel weniger. Das heisst, schon fast astronomisch hoch.
Was seither passiert ist, das schauen wir jetzt an, und zwar zusammen mit dem Rino Borini, der ebenfalls bei uns ist. Rino, schön, bist du da.
Danke vielmals für die Einladung. Ciao, Stefan.
Deine Pizza-Präferenz Margherita wie vor uns oder doch Altonno wie beim Alex?
Prosciutto e Funghi.
Prosciutto Funghi. Lass uns zurückschauen, was ist alles passiert? Die Geschichte vom Bitcoin, wie hat es ausgesehen der Vor-Bitcoin-Ära damals, bevor es losgegangen ist?
Ja, also Fach ist relativ wenig. Es hat schon die Ideen gegeben von einem so digitalen Geld. Der Bitcoin hat es dann geschafft, wirklich das richtige digitale Geld zu sein, ohne Mittelsmann dazwischen.
Was hat man sich erhofft damals? Wenn du sagst, man hat schon mal die Idee schon mal andiskutiert, hat gewisse Hoffnungen gehabt, aber hat es doch immer auch wieder verworfen. Also man hat auch Risiken gesehen.
Ja, ich glaube, es hat auch technologischen Hintergrund gehabt. Die Technologie war noch nicht so weit gewesen, oder? Die ganzen technischen Fortschritte haben wir in den letzten 20 Jahren erlebt, 15 Jahre erlebt. Du brauchst Möglichkeit, dass jeder Mann, jede Frau im Internet kann partizipieren. Und das hat eigentlich erst 2008, wo Satoshi Nakamoto das White Paper geschrieben hat oder veröffentlicht hat, ist auch das da gewesen. Wir haben Apps, Handys etc. Das ist relativ wichtig, dass auch die Adaption zunehmen kann.
Und der Satoshi Nakamoto hat nachher die Idee, das ist ein White Paper, also ein wissenschaftliches Papier, das er geschrieben hat. Was ist da drin gestanden?
Ja, es ist ein hochintelligentes Papier und lediglich 8 Seiten. Ich kann es jedem empfehlen, das zu lesen. Ich glaube, es ist auf 21, 22 Sprachen übersetzt. Und in dem White Paper ist relativ ganz etwas Banales gestanden. Es heisst auch ein Peer-to-Peer Electronic Cash System, also ein digitales Geldsystem, wo von Mensch zu Mensch kann Geld geschickt werden, ohne dass du einen Mittelsmann wie eine Bank oder Kreditkartenfirma brauchst. Und das ist eigentlich die eine Idee gewesen. Und das andere ist eine Alternative zum bestehenden Geldsystem. Wir kennen es immer wieder, inflationäre Phasen, also Geldentwertung, die stattfindet, in gewissen Ländern sehr stark, in gewissen Ländern wie der Schweiz relativ gering. Und er versucht mit seinem Konzept eigentlich so ein Geldsystem zu schaffen, das eben nicht von Inflation betroffen ist.
Nachher ist die Finanzkrise gekommen und dort ist dann richtig losgegangen und der Bitcoin ist durchgestartet.
Danach ist lange Zeit eigentlich so, ich sage jetzt mal, eine Währung oder ein digitales Geld in der Community von den Techies, von den Nerds. Breite, wie wir sie jetzt haben, das ist natürlich erst in den letzten paar Jahren entstanden.
Wo stehen wir heute, wenn es um den Bitcoin geht?
Ich würde sagen, in dem Jahr 2024 hat der Bitcoin den Ritterschlag bekommen. Wir haben gesehen, Anfang Januar hat die die amerikanische Börsenaufsicht allererstmals Bitcoin-ETF, also Bitcoin-Fonds, zugelassen. Und jetzt sind auch wirklich renommierte amerikanische Players im Markt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ritterschlag. Aber ja, wenn wir da schon beim Podcast von der Postfinanz sind, auch die grösste Retailbank in dem Land macht plötzlich einen Zugang in die Anlageklasse und weitere Banken in der Schweiz sowieso auch schon.
2022 war es bei der PostFinance als erste systemrelevante Bank in ihrer vordersten Front gestanden, Alex. Wie war das damals gewesen? Was hat euch inspiriert, um zu sagen, jetzt steigen wir das Krypto-Geschäft ein, und wie hat der Markt reagiert darauf?
Im Frühjahr 2022 haben wir zusammen mit dem Management entschieden, dass wir uns auf die Reise begeben wollen und eigentlich im Digital Asset und Kryptomarkt einsteigen wollen. Zum einen haben wir ein grosses Kundenbedürfnis gesehen, das wir natürlich befriedigen wollten. Und zum anderen haben wir als Organisation an diesem ganzen Thema lernen und wachsen. Und es war sehr wichtig für uns, dass wir das machen, weil die ganze Technologie eigentlich hat einen disruptiven Charakter für die gesamte Finanzindustrie. Also beeinflusst uns als Finanzhaus sehr stark. Und da können wir nicht einfach zurücklehnen und zuschauen, sondern wir müssen aktiv partizipieren und Wissen aufbauen.
Das haben die gemacht, und zwar als Vorreiterin im Schweizer Bankenumfeld. Lange haben ja viele andere Banken gespottet über den Bitcoin, und plötzlich findet jetzt, wenn ich jetzt den Markt anschaue, findet das Umdenken statt. Warum jetzt? Warum kommen Banken plötzlich doch auf Kurs und machen das, was ihr vor 2 Jahren angefangen habt?
Das ist, weil eigentlich die Löcher immer grösser geworden bei den Banken. Das bedeutet, über die Jahre hinweg, die letzten, sagen wir, 8 Jahre, sind natürlich schon Millionen abgeflossen und Milliarden von Banken zu Kryptobörsen. Das wegen dem Kundenbedürfnis, das ich vorher angesprochen habe. Es ist ein Kundenbedürfnis, die Kunden weiss und die Kunden machen so. Im Unterschied zum Aktienhandel gibt es halt einfach direkt Börsen, die einen Retail-Zugang geschaffen haben, dass man direkt bei einer Börse handeln kann. Das kann ich bei den Aktien nicht. Ich kann nicht mich direkt onboarden bei der Nasdaq oder bei der New York Stock Exchange und kann dort direkt eine Apple-Aktie handeln. Bei Bitcoin geht das. Das heisst, es hätte das Umdenken müssen stattfinden, weil man nicht mehr länger tolerieren wollte, dass Milliarden und Milliarden abfließen.
Warum soll ich, jetzt hast du gerade gesagt, ich kann direkt mit Kryptos handeln, warum soll ich dann über eine Bank, also doch über einen Mittelsmann gehen? Der Rino hat es vorhin gesagt, Peer-to-Peer, es geht direkt. Warum trotzdem über euch?
Weil Banken etwas zu bieten haben, was die Börsen nicht zu bieten haben, nämlich ein traditionelles Geschäft und ganz, ganz viel Vertrauen und eine Kundenschnittstelle, die die Leute kennen und eigentlich die Convenience auch möchten. Das bedeutet, jetzt in unserem spezifischen Fall, Bankfilialen, ein Kontaktcenter, das man anrufen kann, Kundensupport. Alles ist geregelt im Hintergrund, es ist vollkommen normal eingebettet. Das habe ich nicht, wenn ich irgendwie zu einer Börse gehe, auf den Cayman Islands, wo ich den Namen nicht mehr aussprechen kann. Und das möchten eigentlich die Leute. Sie sind nur dorthin gegangen, weil es die Bank nicht anbietet.
Also das heisst, Vertrauen ist das eine, aber gleichzeitig, Rino, schafft das natürlich auch Sicherheit.
Ja, natürlich. Oder ich meine, auch der oder die Person, die möchte Bitcoin kaufen und das selber verwahren, das ist nicht ganz trivial. Und man muss sich dann schon Gedanken machen, wie baue ich ein Sicherheitsdispositiv auf, damit ich meine Zugangsdaten nicht verliere. Der, der sie selber verwahrt, muss seine Zugangsdaten selber verwalten. Wenn du die verloren hast, dann sind sie weg, dann ist dein Geld weg.
Und die Zugangsdaten, die sind kompliziert. Das ist ein langer Code, den man sich merken muss.
Ja, ist ein langer Code, der dann aber abgebrochen ist auf 12 oder je nachdem 24 Wörter. Aber eben, wenn man die nicht mehr hat, hat man das Geld nicht mehr. Und es sind mittlerweile etwa 3-4 Millionen Bitcoin so im Umlauf, wo niemand mehr gehört, weil die Person die Zugangsdaten verloren hat. Und das ist natürlich der Vorteil für eine Banklösung, weil du musst dich um das nicht kümmern, das macht die Bank für dich.
Wie konkret funktioniert jetzt das, wenn ich mir eben den langen Code nicht möchte merken und sage, ich gehe doch nur mit hin, wo ich Vertrauen habe, ich gehe auf eine Filiale oder kaufe online. Wie geht das bei der PostFinance genau?
Also du eröffnest bei uns ein Krypto-Portfolio. Das ist in wenigen Klicks möglich, wenn du PostFinance-Kundin oder Kunde bist, und kannst nachher sofort loslegen und rund um die Uhr handeln, auch in der Nacht, auch am Wochenende. Und es ist alles sehr intuitiv und einfach. Das ist der grosse Vorteil.
Jetzt gibt es immer wieder viele kritische Stimmen, und Krypto ist auch ein grosses Thema bei den sogenannten Finfluencer, also bei den Finanzinfluencerinnen und Influencer. Wir haben bei denen nachgefragt und ein paar Fragen, Alex und Rino, für euch beide. Da ist die erste.
Kryptos sind der Inbegriff von digital. Jetzt ist die PostFinance bisher nicht als Vorreiterin in Sachen Digitalisierung bekannt. Warum sollte ich mit meinen Kryptos, wo die digitale Sicherheit so wichtig ist, der PostFinance vertrauen?
Miss Finance will wissen, warum soll ich der PostFinance vertrauen? Ihr seid ja nicht gerade Vorreiter im Bereich Digitalisierung.
Das würde ich challengen, die Aussage, weil ich erinnere an ein sogenanntes Finanz-App namens Twint, das aus dem Haus der PostFinance kommt, wo dann doch das Schweizer Zahlungssystem ziemlich digitalisiert hat. Möchte ich noch sagen, heutzutage gibt es kaum mehr Leute, die nicht mit Twint im Alltag zahlen. Auf der anderen Seite spricht sie aber etwas anderes an, nämlich die Sicherheit, die man bieten kann. Das hat per se nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern spricht eigentlich etwas an, was wir dann doch in unseren Werten ziemlich tief verankert haben, nämlich das Vertrauen, das wir und unsere Brand schaffen. Und wir stehen für Vertrauen, wir stehen für Sicherheit und wenn etwas, dann sind wir das. Nämlich sehr vertrauenswürdig und sehr sicher. Und 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen uns tagtäglich genau aus diesen Gründen.
Die Sicherheit die braucht natürlich auch Miss Finance, wenn es um ihre Anlage geht. Die nächste Frage kommt vom Sparkoyote.
Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Sparkoyote. Und ich habe 2 Fragen zum aktuellen Kryptoangebot der PostFinance. Da Kryptowährungen wie Bitcoin oft dezentral sind, frage ich mich, ob es möglich sein wird, Bitcoin auf meine PostFinance-Wallet einzuzahlen und dann wieder auf meine persönliche Wallet abzuheben. Des Weiteren interessiert mich, ob es über PostFinance möglich sein wird, Kryptowährungen wie Ethereum zu staken, um eine höhere Rendite zu erzielen. Falls dies nicht der Fall ist, würde mich interessieren, ob eine solche Funktion für die Zukunft geplant ist.
Alex, gerade 2 Fragen auf einmal vom Sparkoyote. Die erste Frage, kann ich quasi von meinem Wallet auf ein PostFinance-Wallet transferieren oder umgekehrt, geht das?
Heute geht das noch nicht. Wir sind aber die Funktionalität sehr intensiv im Prüfen momentan, dass wir potenziell das in Zukunft anbieten können. Ich sehe die Frage relativ oft und es ist absolut berechtigt, die Frage, weil die Aussage, die ich vorher gemacht habe, dass eigentlich kein Mensch zu den Kryptobörsen gehen muss, wenn die Hausbank das anbietet. Das hat noch ein Asterisk drin, also ein Sternchen, nämlich wenn die Bank Transfers anbietet. Weil dann gibt es meiner Meinung nach definitiv keinen Grund mehr. Ein Vorteil von diesen Kryptobörsen ist der Zugang, den man hat, und nachher kann man es ins eigene Wallet transferieren und selber verwahren. Und wenn das die Bank auch noch kann, dann ist Game Over für Kryptobörsen, meiner Meinung nach.
Rino, jetzt die 2. Frage. Ich habe meine U-App und ich habe über die U-App meine Bitcoins und alles. Ich habe die 2. Frage schlicht nicht verstanden. Was will genau der Sparkoyote?
Er möchte ja seine Ethereum, die er hat, deponieren, damit er kann sogenannte Staking-Erträge generieren. Das heisst, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, ich versuche es mir ganz einfach zu erklären. Das ganze Thema in der Blockchain läuft immer mit einem Konsensmechanismus. Also alle müssen sich einig sein und das ist der sogenannte Mining-Prozess, der dann stattfindet. Und im Ethereum läuft das also so, dass man muss eine bestimmte Anzahl Ethereum haben, dann kann man in dem Mining-Prozess dabei sein. Jetzt du und ich, wir wollen nicht selber meinen, also können wir sie so deponieren bei der Bank und die Bank kann dann nachher die nutzen oder weitergeben, um eben den ganzen Meinungsprozess oder Konsensmechanismus am Aufrechterhalten und für das kriege ich einen Ertrag über einen Staking Reward, heisst das.
Alles klar. Und die Frage ist, bietet das PostFinance so an, Alex?
Auch das sind wir mit Transferfunktionalität momentan sehr intensiv im Prüfen. Wir sehen natürlich, dass das eine Funktionalität ist, die auch sehr wichtig ist, die vor allem auch eine sehr technisch herausfordernde Funktionalität ist, wenn man das selber machen will. Und genau hier ist es gerechtfertigt, dass eine Bank ein Angebot macht, um einem Kunden die technische Komplexität abzunehmen und einen Service drumherum kann bauen, der wirklich etwas hergibt.
Aber zum richtigen Zeitpunkt und mit der notwendigen Sorgfalt.
Absolut korrekt.
Und da ist unser nächstes Quote.
Cryptocurrencies sind ja auch ins Leben gerufen worden, um den Gebühren der Banken aus dem Weg zu gehen. Wie ist das bei euch? Wie transparent ist man mit Gebühren in diesem Zusammenhang? Und werden überhaupt Gebühren erhoben?
Decoder Buster Fabio mit der Gebührenfrage. Ist das ein Grund gewesen damals für den Bitcoin Rino?
Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Grund war wegen der Gebühren, sondern der Grund für Bitcoin war, weil man eine Alternative hat wollen erschaffen zum traditionellen Finanzsystem und eben die Möglichkeit schaffen, Peer-to-Peer-Geld hin und her zu schicken. Dass es dann Peer-to-Peer weniger Gebühren gibt, weil es kein Intermediär hat, ist klar. Aber das Bitcoin-Netzwerk lebt von Gebühren. Also je nachdem kann es auch sehr teuer werden, wenn man am falschen Zeitpunkt 10 Franken per Bitcoin schickt, dass es eben gar nicht geht, weil die Gebühren 20 Franken sind. Was nicht der Normalfall ist, aber du hast immer wieder so Phasen, wo Netzwerkgebühren doch sehr hoch sein können. Also der Grund ist nicht unbedingt wegen der Gebühren gewesen.
Das kann ich unterstreichen. Also die Gebühren im normalen Inlandzahlungsverkehr zum Beispiel sind für mich auf Transaktionsbasis null und auf Bitcoin-Basis nicht null. Entsprechend, das war nicht der Grund gewesen. Das ist genau das, wie der Rino sagt. Der zweite Teil der Frage ist eine sehr gute Frage, nämlich wie transparent seid ihr mit Gebühren im Handel? Und das ist noch interessant, weil ich nämlich finde, dort gibt es relativ viele Missverständnisse. Das können wir mal ein bisschen aufklären. Der Bitcoin-Markt international im Finanzindustrie, wenn es um Handel geht, ist US-Dollar basiert. Das heisst, Bitcoin wird in der Regel gegen US-Dollar gehandelt. Das heisst, wenn eine Bank Bitcoin-Handel anbietet, muss sie das gegen US-Dollar machen. Jetzt, wir bieten entsprechend den Bitcoin gegen US-Dollar an, weil das ist die purste, transparenteste Form, wo keine versteckten Gebühren sind, keine versteckten Umrechnungskurse drin sind. Und dem Kunden ist es selber ihm überlassen, zu entscheiden, möchte er von seinem US-Dollar-Konto aus handeln, dann hat er keinen Fremdwährungswechsel, oder von jeglichem anderen Währungskonto, also Schweizer Franken, Japanisch Yen, Euro, und dann ist noch ein Währungswechsel drin. Genau gleich, wie wenn er eine US-amerikanische Aktie kauft, die in Dollar ist. Und das ist die purste Form. Es gibt darum andere Anbieter, die bieten das Handelspaar zum Beispiel gegen Franken an und suggerieren dem Kunden eigentlich so, dass der Markt am Schluss auch in Franken abgewickelt wird. Aber das ist nicht der Fall, weil dort ist einfach ein versteckter Umrechnungskurs drin und das ist eben nicht transparent und das wollen wir nicht.
Jetzt gibt es ja natürlich auch Risiken, wenn es um den Bitcoin geht. Bitcoin ist für alle offen, Bitcoins können ohne Erlaubnis genutzt werden und das hat natürlich eben auch die Schattenseite. Politikerinnen, Politiker, Notenbankerinnen, Notenbanker, alle haben den Bitcoin schon lange als Währung für Kriminelle bezeichnet. Ist das so? Wie seht ihr das? Und stellt das auch ein Risiko dar für die Banken und für euer Postfinanz?
Das stellt für uns insofern ein reduziertes Risiko dar, als dass wir natürlich jeglichen Bitcoin, den wir den Kunden ins Depot reinnehmen, respektive Portfolio, es ist nämlich kein Depot per se, ins Portfolio reinnehmen, das sind saubere Bitcoin, die unterstehen gewissen Prüfungen und dort wird geschaut, woher kommen die und das sind nur solche, die nicht irgendeinen Hintergrund haben in den Bereichen, die du vorhin erwähnt hast. Ich möchte aber da noch eine Challenge anbringen oder ein Gegenargument, nämlich es findet, glaube ich, ziemlich viel mehr Betrug, Terrorismusfinanzierung etc. statt mit US-Dollar Bargeld. Es gibt Untersuchungen, wie viel Kokainspuren an US-Dollar-Noten dran ist und die Zahl möchte ich nicht nennen, sie ist schockierend hoch. Und darum, es ist immer in den Medien, aber rein vom Verhältnis her ist das bei weitem nicht so stark wie beim US-Dollar nach wie vor.
Ja, da gebe ich Alex voll recht. Also ich habe sogar jetzt gerade extra geschaut. Im letzten Jahr war das Volumen von etwa 21 Milliarden, die mit Krypto gemacht wurden, ins Streckungsgeschäft. Das ist nichts im Vergleich zum globalen Markt. Und wenn man würde den gesamten Kryptomarkt anschauen, wie viele davon sind illegale Transaktionen, ist das 0,34%. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen versteht, wie eine Blockchain funktioniert, weiss, wenn du ein Streckungsgeschäft machst, eine Transaktion, die ist nachvollziehbar. Und wenn dann einmal irgendwo in einem falschen Ort das sagst und das sagst, kannst du nachvollziehen, dass es ein dreckiger Coin ist.
Jetzt gibt es aber doch auch Risiken. Das heisst, Risiken für Kundinnen und Kunden. Rino, was sind die grössten, die wichtigsten Risiken, wo du sagst, da muss man aufpassen, wenn es um Bitcoin geht und wenn es um Krypto geht?
Ja, also ich glaube, man muss sich bewusst sein von der Volatilität, also von den Kursschwankungen, die sind bedeutend höher als in einer normalen Aktie. Aber auch da gibt es auch wieder Unterschiede. Netflix hat in den letzten zwei Jahren die höhere Volatilität als der Bitcoin. Also ich glaube, man muss sich dem einfach bewusst sein, dass die Bitcoin-Preise, der Bitcoin-Preis kann stärker schwanken als viele andere traditionelle Anlagen. Aber die Schwankungen sind ja nicht nur negativ, sondern es bietet ja auch Chancen an. Und ich glaube, das andere ist, das haben wir auch schon erwähnt, die Verwahrung, wenn man selber Bitcoin verwahren, muss man einfach die Zugangsdaten pflegen oder eben man geht zu einem professionellen Dienstleister, der einem das macht.
Kursschwankungen, Rino, das ist das eine Thema, aber auch Betrugsmaschen mit Krypto haben zugenommen. Wir haben in einer vergangenen Folge vom PostFinance-Podcast die folgende Geschichte gehabt.
Die schlechteste Zeit in meinem Leben erlebt. Man kommt sich so als der letzte Trottel vor. Wirklich der grösste Trottel. Wenn ich allein wäre, müsste ich zum Sozialamt. Unglaublich. Ich hätte nichts mehr. Nur noch Schulden.
Rino, das geht an die Substanz. Also nicht nur als Portemonnaie, da kommen die Menschen wirklich aufgrund von diesen Betrügen an ihre Grenzen.
Ja, also ich glaube, überall, wo es um Geld geht, wird auch betrogen. Das passiert natürlich auch im Kryptobereich. Und da muss man, also es sind wirklich Schicksalsstory. Ich habe selber solche sehr oft auch im Haus von Satoshi schon gehört. Ich glaube, man muss die Leute aufklären. Also muss ich auch sagen, viele Leute sind selber schuld, weil sie gierig sind. Da wird ihnen so auf einer Webseite versprochen, mega hohe Renditen, und man geht blindlings auf so eine Webseite und danach wird man betreut auf einem WhatsApp-Chat von wo mega professionell gemacht ist. Also Augen auf, wo man investiert. Und es gibt nichts gratis auf dieser Welt. Nichts. Oder? Also deswegen, es ist ganz traurig und es sind professionelle Organisationen, aber da kann ich einfach wirklich jedem Mann, jeder Frau da draussen empfehlen, schaut 10-mal genau her, wenn irgendjemand für etwas verspricht, hohe Renditen und schnell reich werden und so weiter.
Also eben, je grösser die Chance, umso grösser ist zwingend auch das Risiko. Die Maxime, die gilt nach wie vor, Alex, auch im Kryptohandel.
Genau, das ist eine der zentralen Maximen oder Grundsätze von der Finanzindustrie und die gilt selbstverständlich auch im Kryptobereich. Aber was da passiert ist mit Bitcoin, ist schon etliche Mal schon passiert im traditionellen Geschäft. Es gibt Fälle von Schweizer Banken, die sogar involviert waren, findet man im Internet.
Also auch Betrüger werden digitaler.
Ja, natürlich. Es ist vielleicht einfacher so, wieder Leute irgendwie das Geld rauszulocken, weil der Bitcoin natürlich jetzt auch doch auf den Blick Schlagzeilen ist, Rekord. Und die Leute, jetzt wollte ich auch von dem Rekordboom profitieren. Und dann gehen sie auf eine dubiose Website und zahlen irgendwie 50'000 Franken ein, statt zu überlegen, was mache ich da genau?
Oder man klickt auf die Werbung oder die Nachricht, die ihr kommt per WhatsApp sogar.
Ja. Und die schafft ja zum Teil auch mit prominenten Köpfen. Das ist ja alles gefaked. Also wenn ein Fernsehmoderator wirbt für Bitcoin oder für Krypto und werde schnell reich, dann ist es ein Fake.
Die Schweizer Wetterfee, die es anpreist zum Beispiel.
Ja, und man muss auch sagen, Kryptobörsen sind nicht alles Betrüger, überhaupt nicht. Es hat da Kryptobörsen gegeben, die wirklich nicht sauber waren. Und entsprechend die Leute sind auch abgestraft worden. FTX, das letzte grosse Beispiel. Aber eigentlich ist ja dort genau das Gleiche. Das ist das Gegenparteirisiko, wo du einfach als Person Geld irgendwo hertransferierst zu einer Firma, wo du noch nie irgendeinen Mitarbeiter gesehen hast oder ein Büro, irgendeinem Sitz auf den Cayman Islands, wo ich einfach muss denken, warum überweisst du da 10'000 von Schweizer Franken her? Das kann ja nicht gut kommen. Das Vertrauen hätte ich nie und nimmer dorthin, weil einfach, das ist einfach im Prinzip einfach eine Webseite. Und die kann einfach vom einen Tag auf den anderen recht down sein.
Und die Analogie ist ja dann zum Bargeld. Du würdest jetzt einen an den Bankomat gehen oder einen Postomat und sagen, ich ziehe mal 10'000 Franken raus, tue dir ein Kuvert und schicke die irgendjemandem auf irgendeine Insel, die ich noch nie gehört habe.
Ja, und wo man nachher dann auf seiner Webseite anzeigt, ich habe 100 Aktien von Firma XY.
Der Bitcoin Pizza Day, das heisst, wir haben auch einen positiven Ausblick, den wir noch machen möchten, nicht nur auf die Zukunft von der Pizzas und von der Pizzaiolo an dem denkwürdigen Tag, sondern auch, was der Bitcoin dann heute und vor allem auch in Zukunft bedeutet für Kundinnen und Kunden und vor allem auch für die Unternehmen. Wohin geht die Reise mit dem Bitcoin, Rino?
Ich glaube, wir kommen jetzt in die nächste Phase rein, die ich sehr spannend finde, weil jetzt ist die traditionelle Finanzindustrie im März. Also eben in der Schweiz haben wir es als Beispiel mit der PostFinance, die 2,5 Millionen Kunden ansprechen kann. Aber eben, ich sehe auch in den USA, in der Wall Street, wo jetzt plötzlich jeder kann ganz einfach Bitcoin-ETF kaufen, also die Fonds. Aber jetzt kommen dann irgendwann mal die grösseren Vermögensverwalter, die grossen Pensionskassen, Vorsorgeeinrichtungen, die sagen, ich will vielleicht ein halbes, 2% Bitcoin in meiner Allokation haben. Und ich glaube, dann geht richtig die Musik ab. Es kann natürlich immer auch runtergehen, by the way. Also nicht einfach das Gefühl, es geht immer nur rauf. Aber ich glaube, das ist der nächste grosse Schritt, dass es langsam jetzt wirklich auch die traditionelle Finanzwelt kommt und somit automatisch auch in unsere Vorsorgegelder. Nicht heute und morgen, aber in den nächsten 2-3 Jahren sehe ich dort eine grosse Entwicklung.
Finanzmärkte und Vorsorgegelder, Alex.
Ja, beim Vorsorgegeschäftsmix in der Schweiz bin ich noch ein vorsichtig mit Prognosen. Im 3a-Bereich sehen wir bereits erste Angebote, vor allem von sehr digitalen Anbietern, App-Only-Anbietern. Ein FinPension kann man hier nennen, ein VIAG, das neulich das lanciert hat, wo man effektiv die ETFs bis zu einer gewissen Prozentzahl, ich glaube 5% ist es, kann in die Allokation reinnehmen, ist aber nur möglich in der höchsten Risikokategorie, die man dort wählt. Das muss man natürlich auch sehen. Also die ganze Aufklärung und Suitability, die findet dort natürlich statt. Aber ich gebe Rino absolut recht, die Entwicklung geht dort her, dass das immer mehr der Fall ist. Und sollte der Antrag für einen Ether-Spot-ETF auch durchkommen, dann sehe ich dort ebenfalls eine weitere Möglichkeit, dass sie sich sagen, ihre Allokation zieht ja auch etwas in Ethereum rein.
Es passiert relativ viel in den nächsten 2-3 Jahren. Ich glaube, es geht jetzt einfach auch schneller, als es bis anhin gegangen ist. Man kann nicht mehr, also auch in der Schweiz, die Banken können nicht mehr die Augen verschliessen. Wir haben jetzt ein paar Players im Land, die einen Schritt gemacht haben in die richtige Richtung. Und Kundinnen und Kunden sind nicht ganz dumm. Sie lesen auch die Zeitungen, sie sehen auch die Entwicklungen von Bitcoin. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich auch, was ich von der Industrie erwarte, auch die Leute begleiten auf dieser Reise. Also mit Informationen, mit Hinweisen, dass man nicht einfach gierig wird und plötzlich ihm sein ganzes Vorsorgegeld in Bitcoin schmeißt, das ist fahrlässig. Und da muss man, finde ich, auch als Finanzindustrie die Leute mit auf die Reise nehmen und proaktiv informieren und sie vielleicht auch mithelfen, auszubilden.
Schritt für Schritt führst du an der Hand nehmen mit dem richtigen Partner an der Seite die nächste Bestandesaufnahme, allerspätestens dann am 22. Mai 2025 mit einer Pizza Prosciutto Fungi, mit dem Rino und mit einer Pizza Al Tonno für dich, für den Alex. Schön, dass ihr da gewesen seid. Danke vielmals, Rino. Danke vielmals, Alex.
Danke zusammen.
Danke vielmals.
Merci. Jetzt heisst es für euch, schnappt euch eine Pizza oder zumindest ein grosses Stück von einer Pizza und feiert mit uns zusammen den Bitcoin Pizza Day. Danke, dass ihr mit dabei gewesen. Mein Name ist Stefan Lehmann und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge vom Postfinanz-Podcast.